Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Ich bin Iris Jacherts, Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Normalerweise stelle ich mich selbst immer erst am Ende des Intros vor. Warum das diesmal anders ist? Nun, diese Limo ist besonders. Besonders lang zum Beispiel. Ich warne schon mal vor. Und es kommen besonders viele Menschen darin zu Wort. Denn Sie hören hier gleich mit beim 32. Brandenburger Hofgespräch, dem traditionsreichen Talkformat von DW die Wohnungswirtschaft, dem GDW Bundesverband Wohnungswirtschaft in Zusammenarbeit mit der Arealbank. Moderator des Gesprächs ist Thomas Thuma, Mitglied der Chefredaktion beim Focus Magazin. Worum geht es heute? Um die Entbürokratisierung des Bausektors. Starke Stimmen äußern sich dazu Axel Gedaschko, Dr. Christian Ricken, Professor Nathalie Behnke, Sandra Wehrmann, Dr. Ernst Böhm und Dirk Lange. Keine Sorge, Thomas Thuma stellt sie Ihnen alle gleich ausführlich vor. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle viel Informatives, Spannendes und vielleicht auch Aufregendes und den einen oder anderen Impuls. Viel Vergnügen.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Arealbank, ein führender internationaler Immobilienspezialist und Anbieter von Finanzierungs-, Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche.
Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu einer Neuauflage der Brandenburger Hofgespräche. Über die Krise am Bau, wurde in diesem Rahmen während der Ampel-Ära schon viel diskutiert. Nach dem Regierungswechsel soll uns heute die nach vorne gerichtete Frage beschäftigen: Was lässt sich tun, damit in ganz Deutschland der von SPD-Bauministerin Verena Huberts angekündigte Bauturbo überhaupt gezündet werden kann? Und was bringt der eigentlich? Und wie immer diskutieren hier nicht nur Top-Entscheider aus der Wohnungswirtschaft, sondern auch Fachleute, die viel Ahnung mitbringen von Politik und Forschung. Interdisziplinär soll der Austausch sein, den Blick über den Tellerrand hinaus versuchen. Ich darf Ihnen deshalb zunächst mal unsere sechs großartigen Gäste heute vorstellen. Da ist Professor Nathalie Behnke, geboren in Tübingen. Sie studierte in Bamberg und Bologna Politikwissenschaften. Nach Professuren in Bochum und Konstanz leitet sie seit 2018 den Arbeitsbereich öffentliche Verwaltung und Public Policy an der Technischen Universität Darmstadt. Von 2012 bis 2021 war sie überdies Richterin am Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg. Für die Stiftung Familienunternehmen hat sie dieses Jahr eine Studie erstellt über kulturelle Ursachen der Überbürokratisierung. Darauf werden wir gleich noch näher eingehen. Denn da geht es vor allem ums Baurecht in dieser Studie. Vielleicht zuerst mal die kurze Frage an Sie, Frau Behnke, mit der Bitte auch um eine kurze Antwort. Sind wir überhaupt noch zu retten vor der Überbürokratisierung?
Ja, vielen Dank, Herr Thuma, für die nette Vorstellung und für die Einstiegsfrage. Überbürokratisierung ist natürlich ein politischer Kampfbegriff. Das muss man mal vorweg sagen. Das ist keine wissenschaftliche Analysekategorie.
Ich bin ja auch kein Wissenschaftler.
Ich glaube, die aktuelle Legislatur- und Amtsperiode unserer Regierung wird ein Stück weit getragen und getrieben von der sehr einhelligen Einsicht, dass wir an bürokratischen Lasten leiden und dass diese bürokratischen Lasten dazu führen, dass Dinge in Deutschland nicht nur unerfreulich sind für viele beteiligte Menschen, sondern dass einfach auch Ergebnisse nicht oder mit extremer Verspätung gemessen an der Ungeduld, mit der wir sie erwarten, zustande kommen. Deswegen ist es notwendig, hier Ursachenforschung zu betreiben, um zu verstehen und zu erkennen, was man ändern muss und dann zu versuchen, das auch zu verändern, damit diese bürokratischen Lasten, da wo sie nicht funktional sind, sondern tatsächlich dysfunktional wirken, auch zielgerecht zurückgebaut werden können. Das ist, da komme ich auch auf Ihre Frage, glaube ich, ein extrem schwieriger Prozess. Das ist ein sehr mühsamer und sehr kleinteiliger Prozess, mit dem man auch in der Gunst der Wählerschaft wenig Lorbeeren gewinnen kann. Es ist aber nichtsdestotrotz sicherlich nicht hoffnungslos. Man sieht auch, dass sehr unbemerkt in den vergangenen 15 Jahren durchaus eine Menge getan worden ist, obwohl man Bürokratie bürokratische Lasten im Wege der Gesetzgebung reduziert hat. Sind sie auch wieder gewachsen, aber jedenfalls, man ist da dran. Man tut vieles, vielleicht ein letzter Satz. Das, was man vor allem beobachtet, ist, dass man Gesetze verändert und versucht zu vereinfachen, um von vornherein sozusagen von der Normgebung her bürokratische Lasten zurückzubauen. Was ich aber auch in der Studie aufzeigen wollte, war, dass das nicht ausreicht, sondern dass man vor allem auch Mentalitäten in den Köpfen verändern muss, weil Lasten nicht nur durch Gesetze verursacht werden, sondern auch dadurch, wie man diese Gesetze anwendet.
Darüber werden wir gleich noch intensiver reden. Ich bin schon mal froh, dass noch Hoffnung ist, was mich zu unserem zweiten Gast führt. Sandra Wehrmann stammt aus Dienstlaken und ist seit Anfang 2018 Vorständin der DGEWO, die Kurzform für Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaus, einer der ganz großen Player in Berlin, wo sie, wenn ich richtig informiert bin, zurzeit 82.000 Wohnungen und rund 1.500 Gewerbeeinheiten bewirtschaftet. Die DGEWO ist landeseigen und auch wenn Frau Wehrmann zum 1. Januar Chefin des Essener Wohnungsunternehmens Viva West wird, hier sind sie noch als DGEWO-Frau. Auch an Sie deshalb eine kurze Einstiegsfrage. Wann war es für Sie am anstrengendsten in Berlin? Weil über diesen besonderen Markt haben wir ja alle schon viel gelesen und gehört.
Am anstrengendsten. Also die anstrengendste Zeit war sicherlich die Zeit, in der wir einen Mietendeckel, eine Mietpreisbremse hatten. Vor allem vor dem Hintergrund der Herausforderung, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum in Berlin. Und da muss jeder seinen Beitrag leisten, auch die Mieterinnen und Mieter. Und wir sind ein kommunales Wohnungsunternehmen mit einer Durchschnittsmiete von knapp über 7 €. Das heißt, wir haben immer schon sehr bekömmliche Mietanpassungen gemacht, immer auch im Sinne der Mieterinnen und Mieter. Und in der Zeit war es schon sehr schwierig, unsere Aufgaben, nämlich mindestens 1.000 bis 1.500 Neubauwohnungen pro Jahr zu schaffen, vor dem Hintergrund des Mietendeckels und der Mietpreisbremse. Und das ist jetzt aufgehoben. Und das war sicherlich mit einer der anstrengenden Zeiten neben Corona, Ukraine, was wir ansonsten so hier hatten.
Das war zu schaffen, die 1.500 Wohnungen pro Jahr?
Das haben wir geschafft, weil unser Gesellschafter tatsächlich auch keine Ausschüttung von uns erwartet.
Okay.
Muss man auch immer zur Wahrheit dazu sagen.
Der nächste, den ich begrüßen darf in unserer Runde, ist Dirk Lange, seit wenigen Monaten Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt bei der Stadt Jena. Er ist gebürtiger Bautzner und hat an der TU Chemnitz Systems Engineering studiert. Neben seiner Arbeit als Stadtentwickler ist er weiterhin auch IT-Beauftragter der Jenaer Stadtverwaltung. Daher vielleicht gleich mal die Frage, die Digitalisierung gilt ja als eines der ganz großen Probleme der deutschen Kommunen. Oder sind die Ämter dort womöglich längst besser als ihr Ruf, Herr Lange?
Erstmal herzlichen Dank auch für die schönen einleitenden Worte. Ich glaube, Digitalisierung ist genauso ein Thema, wie wir es auch beim Thema Bauturbo heute besprechen werden. Ich glaube, wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen, aber ich bin naturgemäß Optimist. Deswegen probiere ich immer erstmal das Gute zu sehen. Von daher bekommen Sie von mir, wir sind auf einem guten Weg. Aber natürlich gibt es andere, die schon weiter sind. Aber ich glaube, wir werden das Thema packen, wenn wir es gemeinsam angehen.
Sie waren ja vorher Unternehmer und auch darüber werden wir nachher noch ein bisschen reden, wie Sie jetzt Politik, Verwaltung erleben, ne? Der schmunzelt, das können Sie jetzt nicht sehen, aber da bin ich gespannt. Unser nächster Gast ist gestandener Unternehmer Dr. Ernst Böhm. Der promovierte Jurist hat Anfang der Nullerjahre mit einem Partner per Management-Buyout das einstige Dachdeckerunternehmen B&O übernommen, das seinen Sitz nach wie vor in Bad Aibling hat. Da kann ich nur neidlos daneben sitzen und denken, Mensch, da würde ich auch gerne mal wohnen. Und B&O ist längst ein Riese als technischer Dienstleister für Instandhaltungen, Sanierungen und Neubau, / Holzbau. Herr Böhm, B&O gilt als Effizienzwunder, auch darüber werden wir dann noch viel reden. Über Ihre Rezepte werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Zunächst mal die Frage, warum können nicht einfach alle so schnell und günstig sein wie Sie?
Vielleicht hat es etwas mit Kultur zu tun und es ist ein Vorteil, dass ich nicht am Bau groß geworden bin. Ich komme also von außen und ich bin groß geworden in einer Autostadt, Dingolfing. Und die Hälfte meiner Schulklasse ist bei BMW gelandet. Und dort habe ich sagen wir, Sorgfalt, Planung, Fließbandproduktion gesehen. Und vielleicht spaßig, einmal beim Klassentreffen haben meine BMW-Schulfreunde gesagt, wenn wir unsere Autos so bauen würden wie ihr unsere Häuser, dann gäbe es uns nicht mehr. Also der Blick nach außen, ich war eben mit den Gegebenheiten nicht so vertraut. Ich habe mir das angeschaut und denke mir, das ist aber altmodisch.
Sehr gut. Damit komme ich zu den zwei Gastgebern unserer Brandenburger Hofgespräche. Unser fünfter Gast ist Dr. Christian Ricken, Vorstandschef der Arealbank aus Wiesbaden. Herr Ricken startete einst als Berufsoffizier bei der Bundeswehr, bevor er für rund 20 Jahre für die Deutsche Bank arbeitete. Über die LBBW kam er schließlich zur Areal, die auf gewerbliche Immobilienfinanzierung spezialisiert ist, Hotels, Büros, Shoppingcenter und das vor allem im Ausland. Der Deutschlandanteil im Portfolio beträgt, glaube ich, noch rund 8%. Die Bank will nun auch stärker nach Asien expandieren. Herr Ricken, vielleicht mal eine Grundsatzfrage jetzt zum Anfang. Sieht die hiesige Wohnungswirtschaft nach Jahren des Absturzes endlich das Licht am Ende des Tunnels oder ist es der Gegenverkehr?
Ja, ich glaube, die Frage kann man jetzt noch nicht beantworten. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall den Boden erreicht haben, ist klar. Die Frage ist, wie lange werden wir uns in diesem Tal bewegen und wann geht es aufwärts? Das ist eine Frage sicherlich von Ordnungspolitik, von Rahmensetzung durch die Politik. Entbürokratisierung höre ich auch immer gerne, aber ich sag mal, Bürokratie hatte ja früher auch mal eine positive Konnotation, ja, im Sinne von Rechtsstaatlichkeit und Fairness. Ich glaube, es sind oft gar nicht die bürokratischen Prozesse, also zum Teil natürlich schon gerade in der Bauwirtschaft, aber vor allem geht es um die Inhalte der Regelungen, ja, an denen man ansetzen muss. Und man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, das Thema Bürokratie zu stark in den Vordergrund zu schieben. Wir müssen auch ganz klar über Inhalte reden und über Richtungen. Mhm.
Ja, da darf ich da noch last not least den zweiten Gastgeber hier begrüßen, unserer Gesprächsrunde, Axel Gedaschko, früher mal Hamburger Wirtschaftssenator und seit 2011 Präsident des GdW, des Bundesverbandes der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Er vertritt rund 3000 Wohnungsfirmen und Genossenschaften und rund 6 Millionen Wohnungen. Im Vorgespräch haben wir auch darüber geredet, und es geht ja hier sehr stark auch um Bürokratieabbau, dass der frühere Bundespräsident Roman Herzog 1997 eine denkwürdige Rede gehalten hat, die sogenannte Ruckrede. Damals hat er von der ganzen Republik, von allen Gewerken eigentlich gefordert, sie müssten viel mehr Opfer bringen für das Ganze, für das große Ganze. Herr Gedaschko, was sagt uns diese Rede heute noch, auch für diese Runde vielleicht?
Wir haben demnächst Tag der Wohnungswirtschaft und ich werde aus dieser Rede einige Zitate bringen, weil sie leider immer noch hochaktuell sind. Es gab dann eine Agenda, Kanzler Schröder hatte sie umgesetzt, das hat Deutschland, rote Laterne hatten wir damals, hat Deutschland dann wieder tatsächlich auf den Wachstumskurs gebracht und wir sind jetzt genau wieder eigentlich in der gleichen Situation, als Roman Herzog die Rede hielt. Das heißt, die Notwendigkeit, genau diese Dinge zu machen, ist genau so groß wie damals.
Das heißt, es hat sich vieles verändert, verbessert, aber dann auch wieder verschlechtert? Oder wie muss man sich das vorstellen in diesen gut fast 30 Jahren?
Es hat sich unglaublich viel verändert. Der internationale Druck auf Deutschland ist unendlich viel größer als damals noch geworden. Wir hatten große interne Probleme, die haben wir heute dazu auch noch. Die Auswegssituation wird nicht nur sein können, tatsächlich intern etwas zu ändern. Wir brauchen auch internationale Ansätze. Ein Megathema sind die Energiekosten. Das kann man nicht mit einem Federstrich beseitigen, die uns überall auf die Füße fallen. Also die Aufgabe ist eigentlich noch größer geworden. Mhm.
Frau Behnke, ich komme nochmal auf Sie zurück. Einverstanden, wenn ich sage, bevor die Wohnungs- und alle andere Wirtschaft im Land wieder anspringen kann, muss Bürokratie vereinfacht werden?
Da würde ich ohne Wenn und Aber zustimmen, ja. Ganz, ganz klar. Also wenn man in die Details reinschaut, und das ist ja gerade schon von einigen der Redner auch angesprochen worden, dass wir auch über Inhalte sprechen müssen, dann sieht man, dass die Regelungen in praktisch jedem Politikbereich zu kleinteilig sind, zu kontrolllastig, zu viel Monitoring und Berichte einfordern. Wenn man sich die Forderungen aus der Industrie zum Beispiel anschaut, die an die Regierung herangetragen werden, wo soll Bürokratie abgebaut werden, dann sind das grundlegende Dinge wie Abschaffung oder zumindest Vereinfachung von Schriftformerfordernissen zum Beispiel oder auch eine Neukonzeptualisierung des gesamten Datenschutzes, der im Moment am Schutz personenbezogener Daten hängt. Aber heutzutage sind quasi alle Daten, über die wir digital sagen, uns austauschen, personenbezogen. Und deswegen ist quasi dieser Schutz universell geworden. Und das sind so grundlegende Querschnittsthemen. Bevor man die nicht in den Griff bekommen hat, kann man eigentlich nirgends wirklich loslegen.
Ich habe es schon erwähnt, Sie haben den Wahnsinn für die Stiftung Familienunternehmen am Beispiel Bauwirtschaft untersucht. Was hat Sie da selbst bei der Untersuchung vielleicht noch überrascht?
Man geht natürlich mit Vorerwartungen an so eine Studie ran, was man nicht tun sollte als Wissenschaftlerin, aber man kann sich zumindest dessen bewusst sein. Und ich kenne auch, sagen wir mal, Verwaltungen aus langen Jahren der Forschung auch relativ gut aus dem Innenleben und habe immer auch so eine tatsächlich sehr positive Voreinstellung gegenüber der Fähigkeit und dem guten Willen von Mitarbeitenden in der Verwaltung. Was mich tatsächlich überrascht hat, war, dass die Bereitschaft, Spielräume auszunutzen, die einem zum Beispiel die Rechtslage bietet, noch viel geringer ist, als ich erwartet hätte. Also die vorherrschende Einstellung, die mir aus, also wir haben Interviews geführt in kommunalen Baubehörden. Wir haben auch andere Interviews geführt, aber das war sozusagen der Kern. Die vorherrschende Einstellung, die mir aus den Gesprächen mit den Menschen entgegengeschlagen ist, die tatsächlich eben dann an den Anträgen sitzen und die Genehmigungen bearbeiten müssen, war eine ganz ausgeprägte Wahrnehmung. Ich selber habe überhaupt gar keine Ermessensspielräume. Die Ermessensspielräume liegen alle beim Gesetzgeber. Ich bin nur Vollzugsinstanz. Ich tue nur das, was mir aufgetragen worden ist. Und ich muss höllisch aufpassen, dass ich das alles rechtskonform mache, damit mir nachher kein Verwaltungsgericht das Ganze kippt. Das ist jetzt ganz leicht überspitzt, aber ich habe viele solche Aussagen bekommen und ich habe auch andere positive Aussagen bekommen von Leuten, die durchaus quasi auch sowas wie eine Verantwortung für ein Gemeinwohl sehen, die sagen, wir wollen, unsere Hauptaufgabe ist ja, Bauen zu ermöglichen und wir wollen in Dialoge treten und wir sind Serviceleister und wir wollen uns modernisieren. Und nochmal andere, die gesagt haben, ich bin auch bereit, Führungsverantwortung dafür zu übernehmen, dass eben Entscheidungen getroffen werden, die den Buchstaben des Gesetzes relativ großzügig auslegen, damit was passiert, aber eben dieser dominante Eindruck so einer extremen Selbstbeschränkung der eigenen Handlungsspielräume, der hat mich überrascht.
Wie lässt sich das denn eindämmen, was Sie da entdeckt haben an Überbürokratisierung auch? Ich habe das auch so in Erinnerung, dass Sie ja dem gesunden Menschenverstand eigentlich eine neue Schneise brechen wollen, dass sozusagen in allen Ebenen auch von Verwaltung diese Eigenverantwortlichkeit stärker kultiviert wird. Ist es das?
Das ist ganz wichtig, wobei ich gleich dazu sagen möchte, das gilt natürlich nicht nur für die Verwaltung, sondern das gilt auch für uns alle als Bürgerinnen und Bürger in der Gesellschaft und auch als Wirtschaftstreibende, dass wir alle wieder stärker bereit sein müssen, unseren gesunden Menschenverstand einzusetzen, Eigenverantwortung zu übernehmen und vielleicht auch nicht in jeder Lebenslage bis, auf den letzten Zentimeter auf unserem Recht zu beharren. Weil was man eben auch sieht, dass die Mechanismen, die die Bürokratisierung vorantreiben, nicht genuin aus der Politik oder aus der Verwaltung kommen, sondern Impulse sind, die eben von Bürgerinnen und Bürgern, von Wirtschaftstreibenden kommen, die Situation geklärt haben wollen, die klagen und dann Recht bekommen und die Rechtsprechung triggert dann wieder sozusagen eine Anpassung des Rechts. Deswegen das mit der Eigenverantwortung ist quasi das, sozusagen das Universelle dabei. Man muss auf der anderen Seite aber auch zugestehen, dass Verwaltungen, ich glaube, Herr Dedaschko hat es vorhin angesprochen, Bürokratie, wenn man es positiv sieht, bedeutet eben auch Rechtsstaatlichkeit, Rechtssicherheit, Rechtsvorbehalt. Jedes Verwaltungshandeln basiert auf ermächtigenden Gesetzen und Verwaltungen dürfen nicht tätig werden ohne. So, das heißt, Verwaltungen müssen natürlich auch immer noch als oberste Leitlinie ihres Handelns genau diese Rechtsstaatlichkeit und Rechtmäßigkeit beachten. Ich würde niemals sagen, dass es über Bord geworfen werden soll für irgendwelche freihändigen Entscheidungen. Das würde dann auch mit Fairness und Gleichbehandlung und so weiter nicht mehr übereinstimmen, sondern die Schwierigkeit ist tatsächlich eine Balance zu finden. Und mein Eindruck ist auch, dass im Moment diese Balance häufig nicht gut gefunden ist, sondern dass tatsächlich eben Ängstlichkeit vor Eigenverantwortung, vor Folgen eigenverantwortlichen Handelns dominiert und dazu führt, dass Entscheidungen dann aber getroffen werden, die, wenn man sie dann von außen und gelassen betrachten würde, einem dann als wirklich nicht funktional erscheinen.
Herr Ricken.
Ja, ich würde gerne nochmal so eine etwas pessimistische These aufstellen, dass es extrem schwierig sein wird, das Thema Entbürokratisierung oder Debürokratisierung voranzutreiben. Die deutsche Wirtschaft stagniert seit 6 Jahren. Das ist die längste Stagnationsphase seit dem Zweiten Weltkrieg. Und innerhalb des Bruttosozialprodukts haben wir einen Rückgang der Industrieproduktion und wir haben einen Rückgang privater Investitionen, einen deutlichen Rückgang privater Investitionen. Dass unsere Wirtschaft nur stagniert und nicht rückläufig ist in den 6 Jahren, liegt einzig und allein daran, dass der Staatskonsum stetig gestiegen ist. Und der Anstieg des Staatskonsums, das sind hauptsächlich die Gehälter der im Bund und Länder beschäftigten Unternehmen und Verwaltungen, 30.000 jedes Jahr mehr. Ja, und das heißt, wenn es das nicht gegeben hätte, dann wäre unser Bruttosozialprodukt sogar stark gesunken. Das heißt, die Politik hat ein Interesse daran, dass ihre Apparate weiter aufgebläht werden, ja, um eine Art von, ich sag mal, Pseudowachstum ausweisen zu können. Und deshalb bin ich da sehr pessimistisch.
Schauen wir mal. Ich frage gleich mal den Herrn Lange, weil der war ja mal Unternehmer auch und er lebt jetzt in Verwaltung. Sie sind jetzt Wahlbeamter, habe ich gerade gelernt. Was überrascht Sie da selber im Guten wie im Schlechten?
Also vielleicht ist es tatsächlich ein Kulturschock, das muss man schon sagen. Ich habe jetzt 8 Monate Eingewöhnungszeit, wie ich das für mich einordne, gehabt, habe aber ganz viel Positives erlebt und habe ein was gelernt, dass das, was ich über Bürokratie oder Verwaltungsapparat dachte, dass sie stringent durchorganisiert sind, jeder seine Aufgabe kennt, keine Abweichungen existieren, dass das gar nicht der Fall ist. Sondern es ist eher das Gegenteil, was mich eher ein bisschen erschreckt hat, dass die klare Aufgabenkenntnis, die Kenntnis von Schnittstellen, die Übergabe von Aufgaben oder Projekten gar nicht so funktioniert. Und dass die Frage von Bürokratisierung, und ich komme ja aus der prozesshaften Sicht immer, eher eine Frage ist, wissen denn die Leute, was wir von denen wollen? Auf welches Ziel arbeiten wir gemeinsam hin? Und das war tatsächlich in meinen Unternehmungen immer anders. Wir wussten, wofür wir es tun, wir wussten, wer was tut und wir haben auch genau das Geld dort investiert, wo wir einen Mangel hatten. Und ich kann deswegen zum Thema Bürokratie oder dem, was ich mir eigentlich aus so einem Verwaltungsapparat gewünscht hätte, wäre genau das, was ich auch in der Automobilindustrie erlebt habe. Da ist ja Toyota Vorreiter gewesen, die haben ja alles ganz stringent systematisiert von Just-in-Sequence. Also oder bis zu Just-in-Sequence, wo Bauteile dann direkt eingebaut werden, wenn sie gebraucht werden. Aber genau diese Stringenz, die fehlt uns im Verwaltungsapparat. Und ich glaube, manchmal ist die Nicht-Ausnutzung von Handlungsspielräumen das Problem, weil die gar nicht bekannt sind. Das meiste, was ich erlebe, ist dezernent, ist Dinge, die ich mir auf den Tisch ziehe. Da habe ich eine ganz hohe Motivation bei den Mitarbeitern, ein Erfolgserlebnis zu erzielen. Und durch die Guidance, die man dann als Führungskraft hat, gelingt das auch. Also wir haben Projekte, ich nehme mir meistens die keiner haben will, die gucke ich mir an. Die Kollegen sind unglaublich willig, die sind findig, die sind ideenreich. Aber wenn es dann um die eigene Unterschrift geht, werden sie zaghaft. Und da ist es, glaube ich, auch, und da bin ich beim Thema Führung und Mentalitätsfragen, ich glaube, das kann man nur von oben nach unten durchleben und die Leute bestärken, dass wir Lösungen finden und nicht nur nach Problemen suchen.
Ist das diese Ängstlichkeit, von der Frau Behnke gerade gesprochen hat, nee, auch auf allen Ebenen?
Ja, das weiß ich nicht, weil ich kann ja nur aus meinem Erleben erstmal berichten. Ich sehe da einen ganz großen Unterschied zwischen Generationen. Und ich sehe die Kollegen, die wirklich die 90er Jahre mitgemacht haben, die da hands-on, würde man heute modern sagen, das würden die nicht sagen, aber die da wirklich anpacken und gucken, was möglich ist, die eher eingeschüchtert sind von den Rechtsfolgen, aber die trotzdem wollen. Und dann sehe ich die jungen Kollegen, die ja eigentlich lernen, in einem sehr beengten Korsett zu agieren und probieren quasi aus denen gar nicht auszubrechen. Also diese Revoluzzer-Mentalität, die ich mir manchmal wünschen würde, wie bei Startups, die gibt's in diesem gerade eher jüngeren Klientel wenig. Und die das schon mal dieses Gefühl, diesen Geruch von ich kann etwas bewegen hatten, die sind da anders. Und ich glaube, genau diese Mentalitätsfrage, die müssen wir klären. Und wir müssen, glaube ich, genau in der Führung anfangen, dort auch die Ressourcen zu heben und die Potenziale zu nutzen. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung.
Stichwort Mindset habe ich auch noch, aber der Herr Gdaschko möchte da gleich reingrätschen.
Ja, also beim Thema Verwaltung und wie können wir das bürokratisieren und wie starten wir jetzt in Deutschland, begehen wir eigentlich schon so den ersten Fehler. Wenn man sagt, jetzt machen wir Verwaltungsreform, dann ist man eigentlich schon gescheitert. Ich habe das Glück gehabt, zu einer Zeit beim Land Niedersachsen auch gewesen zu sein, als Beamter, als Jurist, als Verwaltungsreform anders gemacht wurde. Und zwar, Stichwort Toyota, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Alle wurden beteiligt. Das gipfelte nachher so weit, dass ich dass eine komplette Verwaltungsebene abgeschafft wurde, nämlich die Bezirksregierung abgeschafft wurden, wo ich war. Dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, der öffnet die Köpfe. Und der öffnet nicht nur die Köpfe, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was willst du besser machen, sondern das wirkt sich auch aus auf den Arbeitsprozess als solches. Man beschäftigt sich ja nicht nur mit sich selber, sondern das wirkt dann auch in die Arbeit rein. Man hinterfragt es, was man sonst einfach tagtäglich so macht. Mhm.
Die meisten juristischen Ärgernisse, korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, aber ich habe den Eindruck, dass es sind die Sachen, die das Baunebenrecht provoziert. Also Klimaschutz, Bodenschutz, Lärmschutz, Artenschutz, Gewässerschutz. Herr Ricken, Sie haben einen globalen Blick auf die Branche. Was kann man im Rest der Welt da vielleicht lernen? Einfach weniger schützen.
Ja, das ist eine schwierige Frage, ne? Weil natürlich, wenn wir uns nur an dem orientieren würden, was in Asien und in den USA passiert, dann würde man jetzt alles über Bord werfen, was man richtig findet. Weil dort halt Dinge nicht stattfinden, die hier stattfinden. Ja, das Beispiel CO2-Zertifikatehandel. Der Vorstandsvorsitzende von BASF hat das ja vor ein paar Tagen nochmal als eine Bedrohung, eine Existenzbedrohung seines Unternehmens bezeichnet, weil man halt, weil die Konkurrenten in den USA und in Asien halt keine Marktpreise irgendwann zahlen müssen für CO2-Zertifikate, was ab 2026 vorgesehen ist. In meiner Branche, in der Bankenbranche, ist es ähnlich. Ja, wir haben nach der Trump-Regierung jetzt eine Welle der Deregulierung. Die Amerikaner haben sich im Prinzip von allen Verschärfungen der Bankenregulierung verabschiedet. Das betrifft die Kapitalunterlegungspflichten, Stichwort Basel IV. Das betrifft aber auch das ESG-Thema, die damit verbundenen Berichterstattungspflichten und so weiter. In Europa haben wir dadurch natürlich jetzt einen riesen Wettbewerbsnachteil. Ja, bei uns gibt es viele in der Bankenaufsicht, die sagen, je mehr Kapital, desto besser. Ja, und ich will die guten Sachen der Bankenregulierung der letzten 15 Jahre nicht kleinreden. Aber hier tut sich eine Schere auf, die natürlich fatal ist. Und dann ist die Frage, wie geht man um mit diesem Spagat, ja, zwischen Dingen, die man vielleicht von der politischen Grundrichtung her richtig findet einerseits und der Tatsache, dass man dadurch im Wettbewerb mit anderen Weltregionen verlieren wird andererseits. Also wo ist da sozusagen der auf Neudeutsch Sweet Spot, wo man sich positioniert? Ja, nur wir können nicht so weitermachen oder so tun, als ob um uns herum alle uns als Vorbilder betrachten oder Ähnliches tun würden. Das ist nicht so und wird nicht so sein.
Mhm. Der Herr Böhm möchte da auch gleich rein.
Der Herr Ricken beschreibt sicher zutreffend den Ist-Zustand. Aber meine Frage ist, muss das denn so bleiben? Es gibt die Ruckrede oder Mietpreisbremse ist sicher schlecht für jemand, der wirtschaftlich arbeiten muss. Alles wird teurer, aber die Mieten sind gedeckelt. Aber es muss nicht bleiben. Ich kann mir auch eine Zeit ohne Mietpreisbremse vorstellen.
Ja, toll.
Und noch grundsätzlicher, gelegentlich wäre ich zum Vortrag eingeladen, ich beginne eigentlich immer mit einem Bild von München, Köln, Dresden 1945. Wer ist denn in einer auswegslosen Situation? Wir oder die Generation meiner Eltern? Und noch was anderes, wir haben einen Politikprofessorin dabei, Popper, Optimismus ist Pflicht. Wir brauchen positive Erzählungen. Heute heißt es Narrative. Es kann besser werden. Es ist nicht gesagt, dass es besser wird. Es ist schwierig, der Alltag. Ich sitze in Bayern in der Kommission für Bürokratieabbau. Jeder zweite Donnerstag 6 Stunden Vortrag von Verwaltungsbeamten. Es ist ein tiefes, breites Tal. Aber es tut sich, oder es kann sich was tun. Also ich glaube, wir brauchen Optimismus, wir brauchen positive Erzählungen, denn objektiv, wir sind nicht in Aleppo und wir sind auch nicht in Miami, auch nicht in Kharkiv. Objektiv ist unsere Lage gut, ist unsere Ausgangsposition wirklich gut, wenn es uns gelingt, die Sache zu drehen, was zu bewegen.
Frau Wehrmann, was ist denn die positive Erzählung in Berlin? Der Mietendeckel wurde jetzt ein paar Mal erwähnt, den hat dann 2021, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht abgeräumt. Was ist in der Hauptstadt mühsamer eigentlich, Bürokratie oder linke Barpolitik? Und wie kommen wir da? Bin ich zu böse?
Also ich glaube, das Thema Bürokratie haben wir überall. Sie haben das ja vorhin auch gesagt, die Politik bläht sich auf. Und ich meine, wenn wir als Unternehmen da drauf gucken, wir haben immer den Auftrag zu gucken, was ist das notwendige Personal, was wir benötigen, um unsere Themen umzusetzen? Wie können wir Personalaufwand im Griff behalten vor dem Hintergrund auf des Fachkräftemangels? Ich werde auch demnächst ja gar nicht mehr so viele Menschen haben, die meine Themen abarbeiten. Von daher glaube ich, Verwaltungsreform stößt ein, wenn man den Begriff hört. Das ist einfach schon so ein Riesenbegriff. Da haben die Menschen schon Schiss. Man muss das, wie du gesagt hast, in kleinen Schritten machen, so wie wir das auch in Unternehmen machen. So, von daher, ja, wir haben auch hier in Berlin Bürokratie ohne Ende. Die Menschen sind halt so groß geworden. Das haben Sie ja jetzt auch gerade gut beschrieben, wie es bei Ihnen ist. So ist es hier bei uns auch. Und es ist sehr unterschiedlich in den Bezirken, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt Bezirke, die wollen bauen. Das ist ja unser großes Thema. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen Neubau. Wir als kommunale Wohnungsgesellschaften haben den Auftrag. Es gibt Bezirke, mit denen, da weißt du, die haben da Lust zu. Die wollen das auch.
Das ist wichtig und anscheinend, oder? Der Wille.
Das ist genau so doof, das, was ja auch in Ihrer Studie so ist. Die Menschen müssen Lust haben und die setzen sich zusammen mit uns und auch mit denen, die Entscheidungen, Verantwortung übernehmen können in den Bezirken. Und da versuchen wir, Wege auf den Weg zu bringen, um eben Planungsrecht zu schaffen, damit wir unsere Baugenehmigung bekommen. Was gibt es da? Wie können wir mit dem Artenschutz umgehen? Es gibt aber Bezirke, die wollen das nicht. Die wollen auch gar keinen Neubau. Da brauche ich für B-Planverfahren 10 Jahre und mehr. Und bei anderen bin ich in 3 bis 4 Jahren fertig. Also von daher, ein großes Thema ist, glaube ich, der Wille. Dann kann ich es vielleicht schaffen, Prozesse in den Bezirken oder in den Ämtern auch auf den Weg zu bringen und diesen Bürokratieabbau hinzubekommen. Mhm. Da wird Herr Böhm
gleich. Vielleicht, das kann ich bestätigen, wir arbeiten für einen sehr großen, auch starken Investor. Der hat mittlerweile als ganz klare Vorgabe, er geht in eine Organisation, Bauaufsichtsamt, Bürgermeister, Stadtrat, stellt sein Projekt vor und sagt, unterstützen Sie es oder nicht. Wenn kein klares, positives Votum kommt, geht er wieder. Nicht mehr 5 Jahre um Baurecht kämpfen. Er sagt, ich habe genug Möglichkeiten zu investieren, nicht nur in Deutschland, weltweit. Wenn Sie das Vorhaben nicht unterstützen, mehrheitlich, dass es 2 Abweichler gibt, das hat er schon, dann geht er wieder. Sagt er, genau noch eine halbe Stunde. Sagt er, früher haben Sie gekämpft, 5 Jahre, 6 Jahre. Sie nicht mehr. Mhm. Also die Haltung ist entscheidend.
Die Chance habe ich hier nicht.
Und weil wir aus den Unternehmen kommen, bei den Unternehmen ist es ganz klar, Peter Drucker, Culture eats Strategy for Breakfast. Die Kultur und die Haltung ist es. Und der Wille, es ist der Wille, die Haltung, die Kultur. Die müssen wir ändern, dann ist es immer noch mühselig genug, in den Ebenen der Verwaltung da durchzudringen. Aber es beginnt mit Haltung und Kultur.
Herr Lange.
Aber Sie haben vielleicht, darf ich noch eine kurze Ergänzung machen? Sie haben einen wichtiges Stichwort gesagt. Man muss es einmal vortragen und zu gucken, wollen die Menschen das? Und hier in Berlin ist ja das Schneller-Bauen-Gesetz im Dezember 2024 ins Leben gerufen worden. Und dort gibt es eben auch ein Instrument, das heißt eben Bauantragskonferenz. Das heißt, ich habe die Chance als Unternehmen, alle, die daran beteiligt sind, damit ich es schaffe, irgendwann neu zu bauen, alle Beteiligten sind dabei und werden zeitgleich von uns informiert und wir können quasi nebeneinander her in den unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Und ich glaube, das ist eben auch wirklich ein großer Vorteil, um schneller zu werden in Berlin durch dieses Schnellerbauengesetz, was wir jetzt auch versuchen umzusetzen. Also es gibt schon auch das eine oder andere Instrument, aber was, ich kann das jetzt nicht 100% bewerten, aber vielleicht sind nicht alle Bezirke ausreichend gut mitgenommen worden. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich ein Projekt mache, muss ich alle gleich mitnehmen, damit auch alle da stehen und die Haltung haben und sagen, ich will das halt machen.
Herr Lange, was ist denn das positive Narrativ in der Stadt Jena? Was wollen Sie da? Und erzählen Sie mal.
Also ich würde sagen, ich glaube, wir sind stark dabei zu sagen, was nicht geht. Ich glaube, wir müssen es einfach anpacken. Deswegen der ernst gemeint, das Angebot, kommen Sie nach Jena, wir schaffen das mit B-Plänen in 2 bis maximal 3 Jahren, sind Sie herzlich willkommen. Ansonsten, glaube ich, habe ich momentan den Vorteil, dass ich gar nicht weiß, wie wir es schon immer gemacht haben, sondern ich es einfach probiere und gucke, was die Zielvorstellung ist. Und der Kollege, der von der Bankenregulierung gesprochen hat, das, was wir brauchen, ist, wir brauchen ein klares Zielsystem. Was wollen wir denn jetzt nacheinander machen? Weil wir wollen alles zugleich. Und dann kommt es automatisch zu Zielkonflikten, die wir nicht auflösen können. Ich glaube, das macht auch in den Verwaltungen, ist nicht immer einfach. Wir haben EU-Recht, wir haben Bundesrecht, wir haben die Föderalismus und wir müssen einfach aufpassen, dass wir sehr klar sagen, wo wir hinwollen. Und deswegen hatte ich das im Eingang mal beschrieben. Dinge, die wir uns als politische Wahlbeamte auf den Tisch ziehen. Die sind beeinflussbar. Wir haben diese Spielräume. Und ob Bauturbo hin oder her, der wird wieder mehr Flexibilität bekommen. Das ist nicht das letzte und wird auch nicht das erste Beschleunigungsgesetz sein, was uns irgendwie helfen soll. Und es wird uns helfen, wenn wir daran glauben und wenn wir es anwenden, weil es schafft uns Spielräume und die müssen wir nutzen. Und ich bin nicht derjenige, der nach immer weiteren Spielräumen sucht, sondern die Erfahrung, die ich jetzt in den ersten 8 Monaten sammeln durfte, war Dinge, die wir bewegen wollten als Verwaltung. Die haben wir in die richtige Richtung bekommen, weil die Spielräume da sind. Das ist im alten Baugesetzbuch so und es wird jetzt vielleicht durch den Bauturbo etwas besser. Da kommen wieder andere Herausforderungen, aber auch da muss man sich nicht wegducken. Wenn ich jetzt schon wieder höre, gegen den Bauturbo probieren wir eine Leitlinie zu erlassen, um die Möglichkeiten wieder einzugrenzen. Natürlich, da ist viel Angst da von dem, was kommt, aber genau das darf uns nicht treiben. Der Mut muss uns treiben und wir müssen ein klares Zielbild haben und dann muss man auch mal die Wahrheit sagen, okay, wenn wir im Gewerbe vorankommen müssen, um für die Zukunft gerüstet zu sein, dann muss halt mal ein Umweltbelang halt an zweiter Stelle da sein. Und dann muss das in Abwägungstatbestand sein. Und deswegen ist Bürokratie aus meiner Sicht, wir können abwägen, wir müssen uns die Möglichkeiten schaffen, wir dürfen es uns nicht verbauen. Von daher das Narrativ machen.
Das Narrativ machen finde ich super. Ich frage Frau Behnke mal, die hat nämlich auch gesagt, Umweltschutz ist längst Bauverhinderungsrecht. Das klingt eigentlich sehr trostlos, oder?
Dankeschön. Ich wollte genau an dem Punkt nochmal einhaken. Aber ich würde vielleicht ganz kurz kommentieren zu Herrn Böhm. Das leitet dann auch ein, was mein Punkt ist. Ich finde es interessant, dass Sie unseren Zustand heute positiv kontrastieren mit Beispielen, die sagen, kompletten Systemzusammenbruch darstellen. Und natürlich sind wir heute in Deutschland in einer komfortablen und abgesicherten Lage und bei weitem nicht vergleichbar mit Städten oder Zeiten, in denen Systeme komplett zusammengebrochen sind. In einem einzigen Punkt sind dabei diese Kontrastsituationen uns überlegen. Und der ist leider wirklich relevant, nämlich dass sie nicht auf einen 70-jährigen, sagen pfadabhängigen Normenbestand zurückgreifen müssen, sondern dass man dann wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man in einer Situation ist, in der man relativ zwanglos neu gestalten kann und neu gestalten muss. Und man bei manchen Dingen zwangsläufig und auf unerfreuliche Weise Tabula rasa gemacht worden ist. Das haben wir nicht und das wollen wir uns auch nicht wünschen. Ja, wir wünschen uns natürlich für Deutschland definitiv keinen Systemzusammenbruch. Aber solange wir den nicht haben, arbeiten wir natürlich in dem Geflecht, ich habe das auch beschrieben als Dornengestrüpp, des bestehenden Regelbestandes, das seit 70 Jahren gewachsen ist und das praktisch kein Mensch mehr durchblickt. Und das ist extrem schwierig und extrem mühsam und kleinteilig und eben dornenreich, hier Regelungen so zu verändern, dass sie wieder funktional werden, ohne das über Bord zu schmeißen, was wir ja auch an Errungenschaften haben. Und da bin ich beim Umweltschutz und auch beim internationalen Vergleich, was Herr Ricken angesprochen hat, die ganzen Schutzrechte, die als Baunebenrecht heutzutage das Baurecht auch restringieren, die kommen ja nicht. Also die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das sind ja durchaus Errungenschaften einer modernen Zivilisation, die sich das Recht herausnimmt, Werte hoch zu schützen, die uns schützenswert erscheinen. Also ich jedenfalls möchte die nicht über Bord werfen. Ich möchte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, bloß damit wir bauen können, ist uns das alles egal. Im Gegenteil, das sind sagen mühsam erkämpfte zivilisatorische Fortschritte. Die Gefahr ist oder das Problem ist aber, dass es eben davon inzwischen sehr viele gibt und dass die ja auch widersprüchlich sind. Und dass sie in der Summe tatsächlich dann verhindernd wirken. Und deswegen kann die Lösung ja nicht sein, alle diese Schutzrechte aufzugeben. Für jedes einzelne Schutzrecht, das wir abschaffen wollen, würde sich zu Recht sofort eine große Allianz von Befürwortern und Verteidigern finden, die sagen, das ist aber super wichtig. Sondern was wir tatsächlich meiner Meinung nach brauchen, ist eine ehrliche politische Debatte über Priorisierung von solchen Schutzrechten. Und diese Debatte, das ist letztlich eine ethisch-normative Debatte, die in irgendeiner Form angeleitet geführt werden muss, und zwar außerhalb des Parteienwahlkampfes, die dann aber tatsächlich auch für die kleinen Mitarbeitenden in der kommunalen Bauverwaltung eine Leitlinie gibt, zu sagen, an einer bestimmten Stelle kann ich tatsächlich den Lärmschutz, den Denkmalschutz oder auch den Artenschutz nachrangig betrachten, und zwar unter folgenden Bedingungen. Und auf die Weise würden wir weiterkommen.
Herr Böhm hatte sich zuerst gemeldet.
Sie haben natürlich recht. Der Vergleich mit Aleppo oder Gaza ist wahrscheinlich unzulässig. Das ist mein Fehler, dass ich zu zugespitzt formuliere. Aber ich hätte auch mit Barcelona, Rom, London, Paris oder Stockholm vergleichen können. Und die haben auch ein massives Wohnungsbauproblem. Und in Stockholm ist das System nicht zusammengebrochen. Und der Herr Gedaschko propagiere da bei jeder Zeit die Lösung, Wohnen als überragendes öffentliches Interesse. Das wäre in der Abwägung, also nicht alle Interessen sind gleich und dann redet man 8 Jahre. Es wäre so einfach, man hört ja, ich komme aus Bayern, die Bayern wollten lang keine Windräder. Jetzt ist Windradbau Pflicht und überragendes öffentliches Interesse und schon bauen wir Windräder. In meinem Landkreis alle 3 Monate eins. Wir haben 20 Jahre keins gebaut. Also die Lösung liegt auch da auf der Hand. Wenn man das will, braucht der politischen Diskurs Wohnbau als überragendes öffentliches Interesse.
Herr Gedasch,
und schon wäre es leichter.
Ich würde gerne noch mal den Bereich Wohnungsbau verlassen. Ich würde noch mal eine Etage höher einsteigen. Wir haben eine Zeit gehabt, da Energie nichts gekostet hat, die Zinsen nicht da waren. Und in der Zeit haben wir uns unglaublich viel geleistet. Jetzt kostet Geld wieder etwas, die Energie ist teuer. Und wir haben das veränderte System. Und das geht nicht mehr gut. Und wir sind in einer Situation, da würde ich jetzt nicht nur sozusagen in Europa den Blick machen, sondern in einer globalisierten Welt, wo wir drohen, so extrem abzurutschen. Ich war bei BASF, ich habe mir die stillgelegten Produktionsanlagen ansehen können. Der Bosch hat das erste Mal Arbeitnehmer entlassen müssen. Das sind solche brutalen Zeichen, dass hier etwas super entgleist. Deshalb brauchen wir diese Diskussion, die wir jetzt im Moment zum Baurecht führen. Bezogen auf unser gesamtes System, weil die Welt wartet nicht auf uns. Der Wettbewerb ist brutal. Auch wenn wir die Produktionsmethoden in China verurteilen, die Autos kaufen wir trotzdem, etc., etc., etc. Von daher würde ich mir wünschen, diesen Spirit, den wir jetzt für das Thema Bauen haben, auch auf andere Bereiche zu erweitern.
Herr Rieken. Ja, ich kann Herrn Gedaschke nur recht geben und ich möchte auch Frau Behnke recht geben. Also Sie haben richtigerweise davon gesprochen, dass wenn man Schutzrechte abschaffen würde, dass es sofort Verteidiger, Befürworter dieser Schutzrechte gäbe, die dann entsprechend tätig würden. Dass wir aber eine Diskussion brauchen über die Priorisierung dieser Schutzrechte und auch eine Abwägung mit anderen Gütern. Und ich glaube, das ist einer eines der großen Probleme, dass diese auf Neudeutsch Trade-offs den Leuten gar nicht bewusst sind. Ja, also bestes Beispiel, die Entscheidung der Hamburger Bürger bis 2040 zur Klimaneutralität einer Handelsmetropole. Das ist natürlich absurd. Das kann nicht funktionieren. Ja, und dass die Entscheidung trotzdem so getroffen wurde, war aber deswegen so, weil die verantwortliche Politik halt die notwendigen Wahrheiten nicht ausgesprochen hat. Was bedeutet das für eine so wohlhabende Stadt wie Hamburg, die global vernetzt ist mit Ländern wie China und Indien und anderen, wenn man diesen Beschluss tatsächlich umsetzen würde? Was wären die Wohlstandsverluste, die damit einhergehen? Ja, und diese Abwägungsentscheidung zwischen Priorisierung von Schutzrechten und Wohlstandsverlusten, diese Diskussion, die wird halt nicht geführt, die muss aber geführt werden, damit wir hier die richtigen Kompromisse finden.
Frau Fehrmann, vielleicht gerade da mal einhaken bei diesem Paradebeispiel Hamburg. Was kostet das eigentlich? Oder wie zeigt sich das dann in den Mietpreisen, wenn ich jetzt diese Nachhaltigkeitsdebatte in Hamburg neu führen muss, weil ich 5 Jahre schneller sein muss? Unter anderem bei den Dämmungen und so weiter. Die ganze energetische Sanierung hängt ja da dran.
Also tatsächlich kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was es
nicht auf den
Zins, kosten genau, würde. Aber de facto ist es so, wir sind froh, wenn wir überhaupt bis 2045 es schaffen allein, ich kann jetzt für DGWO reden oder für unsere 6 städtischen, wenn wir unsere Zahlen austauschen, dass wir es schaffen, bis 2045 klimaneutral zu werden. Und wenn man jetzt sich alleine Stadt ankommt, also wir müssten das jetzt 5 Jahre schneller machen. Das heißt, die Milliarde, die ich jetzt für die DGWO bis 2045 bereithalte, die muss ich ja bis 2040 haben. Das ist erstmal das eine. Dann muss ich Menschen haben, die das umsetzen. Und meine Mieterinnen und Mieter, die schon vorher quasi da ja auch einen Beitrag leisten müssen im Sinne von die Miete wird ansteigen, die Nebenkosten werden ansteigen. Ich kann mir, als ich das gehört habe, habe ich nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, oh je. Und dann rede ich ja nur von einem Wohnungsunternehmen und nicht, wie Herr Dr. Ricken es gerade gesagt hat, was heißt das eigentlich in dem Zusammenspiel mit allen Ländern, die für Hamburg tätig sind. Also ich glaube, das ist so enorm, das kann man aus meiner Sicht nicht schaffen. Also ihr habt es gerade auch gesagt, ja, also die Energiekosten, die in die Höhe gehen, die Fernwärme, die es nicht schafft, hier in Berlin, kann ich ja nur sprechen, grün zu werden, die große Herausforderung, große Investitionen, da weiß noch keiner, wer wird die Party am Ende bezahlen. Das kann ja nicht alles die Politik für uns richten und deswegen muss man auch mal wirklich da auch ehrlich mit umgehen und das auch mal offen aussprechen.
Am Ende müssen es ja die Steuerzahler wieder zahlen, egal ob über Miete oder.
Ne? Naja, klar.
Ja.
Also von daher.
Ich will die Frau Binke auch noch mal was fragen, weil es gibt ja Beispiele, wo es manchmal ganz rasant geht plötzlich. Mir fallen zwei ein. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs und der anschließenden Energiekrise ging es bei den LNG-Terminals plötzlich ganz schnell. Und auch die Entwicklung und Versorgung mit Corona-Impfstoffen verlief rasant. Läuft es denn nur rund, wenn die Not besonders groß ist?
Man kann das machen, das haben die Beispiele gezeigt. Man kann sehr schnell ganz große Politiken durchdrücken, wenn sich eben aufgrund von einer Krise ein Gelegenheitsfenster öffnet. Aber wir haben gerade über Trade-offs, Opportunitätskosten und Abwägungsprozesse gesprochen. Das kann ich natürlich nicht in der Normalpolitik machen. Das ist finanziell viel zu teuer und es ist auch viel zu teuer im Hinblick auf das, was ich dann alles sagen nachrangig nicht berücksichtigen kann, liegen lasse oder auch kaputt mache. Aber also das ist natürlich, das ist ein Zeichen dafür, dass die Politik handlungsfähiger ist, als man normalerweise denkt. Das ja. Und dass sich die Politik auch nicht so leicht dahinter verstecken kann, zu sagen, ich kann ja nicht.
Aber
weil es geht. Aber man muss einfach das ganz klar sagen, das sind dann in einer erklärten Krise, krisengetriebene Maßnahmen. Und wie die Krisenforschung gezeigt hat, taugen die nicht für die Alltagspolitik, weil sie eben viel zu kostenintensiv sind und erfordern, dass sozusagen alles andere hinten ansteht. In einer funktionierenden, dauerhaften Reformpolitik müssen verschiedene Belange berücksichtigt und abgewogen.
Aber auch hier gibt es ja eine Pointe sozusagen bei dem Thema LNG-Gas. Ja, wer sind denn diejenigen, die das LNG-Gas liefern? Das ist einmal der Katar.
Und die USA.
Und die USA. Katar hat gesagt, wenn ihr bei eurem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bleibt, dann werden wir euch kein Gas liefern, weil wir mitnichten euch Nachweise liefern werden, dass wir das Flüssiggas in einer Art und Weise fördern, die mit euren Vorstellungen im Einklang steht. Dann sind wir bei den USA. Da gibt es aber auch eine Methanverordnung der Europäischen Union, die es schwierig macht, amerikanisches Fracking-Gas zu nutzen für die LNG-Terminals. Da werden die Amerikaner sagen, dann gebt uns mal eine Ausnahmegenehmigung, weil sonst kriegt er von uns nämlich auch kein Gas. So, und das zeigt halt, in was für eine Art von Zwickmühle wir uns gebracht haben, ja, in alle Richtungen, ja, durch eine überbordene Detaillierung von Politik und Verordnungen, aber auch durch eine Moralisierung von Politik und Verordnungen. Und das fällt uns jetzt kolossal auf die Füße. Da ist das LNG-Terminal-Beispiel eigentlich ein sehr gutes.
Mhm. Herr Lange.
Ich würde nur das Thema Fokus einbringen, weil das haben die Krisen gezeigt. Die Krisen haben eigentlich ein klares Ziel, hinter dem sich jeder versammeln konnte, aufgezeigt. Und deswegen konnte man den Weg gehen. Frau Binke hat das auch in ihrer Studie. Das ist eine Frage von, wo wollen wir hin und wie viel Motivation haben wir, das auf den Weg zu bekommen. Deswegen ist das Thema Fokus ein wichtiges. Und ich glaube, dass wir genau diesen Fokus auch, wir haben es jetzt so ein bisschen verklausuliert. Der eine sagt, ich habe erst gemeint, wir müssen Schutzgüter abwägen im Prozess. Sie haben gesagt, eine Priorisierung von den Schutzgütern, aber eingesteckt dahinter, klar zu sagen, was ist uns wichtig. Und wenn wir das nicht können, und da bin ich jetzt, da wird dann immer die moralische Karte gezogen, aber je nachdem, wo wir hinwollen, wird das eine oder andere Schutzgut, und jetzt kann ich sagen, ich bin Baumumarmer, ich mag Autos, ich kann sagen, was ich möchte, aber in irgendeinem moralischen Konflikt bewege ich mich dann immer rein. Und wenn wir den nicht auflösen und damit einen klaren Korridor zeigen, in dem wir uns bewegen wollen und können, und da bin ich nicht dabei zu sagen, schmeißt alles weg, was wir haben, weil da, wir haben gute Ideen, aber wir müssen gucken, wie die zusammenpassen. Und deswegen sage ich Fokus, gucken, wo die Ziele sind, dann nennen wir es meinetwegen Priorisierung von Schutzgütern oder Abwägen, aber im Endeffekt müssen wir gucken, was wir in Krisen gut gemacht haben, wo wollen wir hin und dann schaffen wir das.
Die Frau Binke will direkt antworten, dann kommt Herr Böhm, dann kommt Frau Wehrmann.
Danke. Ich wollte nur ganz kurz auf das LNG eingehen. Ich glaube, dass das LNG insofern kein gutes Beispiel ist, wenn man hier wirtschaftspolitisch eine massive Abhängigkeit gegen eine andere massive Abhängigkeit eingetauscht hat und beides ist langfristig natürlich keine kluge Entscheidung. Deswegen, die LNG-Terminals sind ein Beispiel dafür, dass in der deutschen Politik tatsächlich auch große Vorhaben und auch große Bauvorhaben in kurzer Zeit gelingen können. Es ist aber kein gutes Beispiel für eine, sagen, weitsichtige Politik, sondern es ist natürlich das Problem, dass wir in die LNG-Abhängigkeit gekommen sind. Und da werde ich jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen parteiideologisch, ist natürlich das Problem, dass wir viel zu spät und viel zu langsam angefangen haben, überhaupt unsere Abhängigkeiten von Zulieferern fossiler Energie zu reduzieren. Und das ist noch nicht zu spät. Wir sollten damit natürlich jederzeit anfangen. Und das fände ich persönlich den besseren Weg als gegenüber Katar oder den USA irgendwelche Ausnahmeregelungen.
Vielleicht wieder zum Ist-Zustand. Wahrscheinlich können wir uns ja ziemlich schnell verständigen. Die letzten 10 Jahre war ein Jahrzehnt des Delegation. Sicherheit an die USA, Energie an Russland, Wachstum an China, Rente, Infrastruktur und Klima an die nächste Generation. Was wir getan haben, ist die Friedensdividende verfrühstückt und die Saatkartoffel aufgegessen. So geht's halt nicht weiter. Aber mein Petitum wäre, das ist nicht zwangsläufig. Wir können auch anders. Und dann bleibe ich bei uns. Unsere Bauministerin hat ja mal gesagt, bauen geht um 50% günstiger, Riesenschitsturm. Aber ich glaube das. Und wir machen das vor. Und ein Produktivitätsgewinn um 50% würde allen nützen und auch die Verteilungskämpfe abmoderieren. Sag mal, der Bau ist die einzige Branche, die keinen Produktivitätsfortschritt hat, seit 30 Jahren. Wenn das Löhne energieteurer werden, Sozialstandards, das liegt auf der Hand. Wenn ich also in einer Branche bin, die 30 Jahre keinen Produktivitätsfortschritt hat, brauche ich mich nicht wundern, wenn es teuer wird. Und der Daschko hat es ja auch gesagt. 1% Zins, also das heißt de facto negative Kapitalkosten, haben das kaschiert. Da tat es nicht weh, wenn man irgendwie beliebig finanzieren konnte, tat es nicht weh. Aber jetzt tut es weh, nur weil wir den Normalzustand erreicht haben. Also ich meine, wir können einfach besser werden. Das ist ja mit den Autos. Die Autos, die wir heute produzieren, sind auch besser als die Autos vor 30 Jahren. Nicht zu reden von Handy oder Internet. Nur der Bau, wir haben praktizieren immer noch Mittelalter. Gewerketrennung, Soka, alles Mittelalter. Ein DAX-Konzern muss jetzt den Urlaub über Soka abrechnen. Ein DAX-Konzern braucht keine staatliche Organisation, die ihm den Urlaub abrechnet. Wir übrigens auch nicht und Sie auch nicht. Das ist Mittelalter.
Die Frau Beermann lacht schon, Frau Beermann.
Ja, eigentlich nicht, genau. ich würde noch mal gerne einmal kurz zurückkommen, ist jetzt schon ein bisschen vorbei, zum Thema Krise und dass wir uns fokussieren müssen. Ja, genau, müssen wir. Wir treffen dann dort Entscheidungen für Abwägungen. Dann braucht man aber auch nicht Jahre später, und das muss euch auch klar sein, zu sagen, warum ist diese Entscheidung getroffen worden und die wird in Frage gestellt. Weil dann kommt genau das, was wir heute haben. Keiner übernimmt Verantwortung, weil er sagt, und jetzt Jahre später wird es wieder aufgemacht. Dann muss man auch mal sagen, okay, die Entscheidung ist aus den Gründen getroffen worden und dann steht man auch dazu. Das ist, glaube ich, auch wichtig, damit die Mitarbeitenden eben da mitmachen. Und vielleicht nochmal zu Ihrem Thema, Herr Dr. Böhm, zum Thema Baukosten. Und wir können das um 50% senken. Da bin ich jetzt nicht ganz bei Ihnen. Könnten Sie mir ein gutes Angebot vielleicht machen. Aber wir haben uns angeguckt bei uns im Unternehmen in den letzten 10 Jahren, wir sind die Baukosten gestiegen. Und das ist wirklich eine Erhöhung um 100%. Und ich bin bei Ihnen. Da gibt's jetzt mehr Regulatorik, mehr Dinge, die wir umsetzen müssen, mehr Standards, die wir liefern müssen. Aber man kann da dran. Und wir merken das auch, dass die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, eben auch verstehen oder eben sich anders aufstellen und die Preise gehen ein bisschen runter. Aber diese 50%, also ich sag mal, ich kann nur für uns sprechen, so wie wir heute schon bauen. Wir bauen schon keine Tiefgarage, wir bauen schon nur das, was unbedingt notwendig ist. Da wüsste ich jetzt nicht mehr, wie wir 50% schaffen. Aber ich glaube, wir haben da beide noch ein bisschen Weg zu tun, wir als Auftraggeber und Sie.
Eine Antwort kriege ich natürlich noch.
Bei den Baukosten darf man oder sehe ich natürlich nicht die reinen Baukosten im engeren Sinn 200 bis 700. Ich sehe vor allem Grundstück und Steuer. Also ich komme ja aus der Münchner Gegend, wenn bei uns der Quadratmeter Eigentumswohnung 10.000 Euro kostet und das kostet in Metropolen jetzt schnell, sind ja 5.000 Euro Grundstück. Das ist kein Naturgesetz. Und dann mein Lieblingsbeispiel, Österreich gilt immer als Vorbild, vor allem die Stadt Wien, die haben 10% Mehrwertsteuer, wir haben 20. Das sind auch 10, also wir haben 19, aber 3,5 bis 6,5 Grunderwerbsteuer, also die haben 10% Belastung, wir haben 20. Also dann habe ich schon 30% beim Grundstück, 10% bei der Mehrwertsteuer, sind wir bei 40% und die anderen 10%, die sparen wir durch Produktivität und Standards und Normen und den Hamburger Weg und so weiter.
Es kommt also immer darauf an, wie wir Baukosten definieren. Ich habe sie jetzt eben für uns in Deutschland definiert.
Und nicht die reinen Rohbaukosten.
Genau, okay, da bin ich dann bei Ihnen. Da gibt es sicherlich noch Möglichkeiten, die wir auch in Deutschland haben.
Ich würde an dieser Stelle mal mit Blick auf die Uhr einen kurzen Cut machen, bevor wir das große Thema Bautour bei uns dann vornehmen mit der dazugehörigen Ministerin. Ich danke Ihnen schon mal schön bis hierhin und freue mich auf den zweiten Teil.
Einen kurzen Cut machen. Mit diesem Zitat unseres Moderators Thomas Thuma endet der erste Teil des Brandenburger Hofgesprächs. Freuen Sie sich auf den zweiten Teil, der nächsten Montag ausgestrahlt wird. Angst, den zweiten Teil zu verpassen? Dann laden Sie doch einfach die DW oder Immobilienwirtschaft-App herunter. Dann haben Sie auch unsere Limo immer zur Hand. Danke, dass Sie noch in unsere Shownotes sehen. Mir bleibt an dieser Stelle außerdem ein Danke an alle Mitwirkenden und die Kolleginnen und Kollegen hinter den Limo-Kulissen. Bis zum nächsten Mal, Ihre Iris Jachatz.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.